Herr Hossel, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scharowski.
Ja, vielen Dank. Herr Hossel, die Entwicklungen in Syrien sind Hauptthema internationalen Medien seit schon über 7 Jahren. Zuletzt haben sich die EU-Außenbeauftragte Mogherini und der UNO-Beauftragte für Syrien, de Mistura, in Brüssel unterhalten. Das Hauptgesprächsthema zwischen den beiden waren, wie schon gesagt, die Entwicklungen in Syrien. Da haben sie die beiden, die syrische Regierung, aufgerufen, keinen neuen Angriff auf die nordsyrische Stadt Idlib zu starten. Sagen Sie, Herr Hossel, uns, warum diese Stadt so wichtig ist.
Es ist tatsächlich der letzte große Platz, will ich mal sagen. Das ist ja nicht nur die Stadt Idlib, das ist die ganze Provinz Idlib und auch der Norden der südlich angrenzenden Provinz Hama, die hier von IS-Kräften oder IS-nahen Kräften oder Widerständlern gegen den legitimen syrischen Präsidenten Assad besetzt sind. Und hier hat ja nun die syrische Regierung in den letzten Jahren, vor allen Dingen seit dem Auftauchen der Russen in Syrien mit Luftwaffe und Bodentruppen, entscheidende Erfolge erzielt, sodass praktisch die USA sich nur noch verlassen können auf einen kleinen Gürtel von Anti-Assad-Kämpfern, die ihren Stützpunkt in At-Tanf im Südwesten Syriens beschützen und tatsächlich auf IS-Kräfte entlang der syrisch-irakischen Grenze, die vor allen Dingen dazu da sind, um iranische Nachschubkonvois für eigene Militärberater und auch für Hisbollah-Kämpfer in Syrien zu stören. Das ist strategisch sehr wichtig und natürlich, um die syrische Regierung zu unterstützen. Und diese Nachschubkonvois sollen aus Washingtons Sicht gestört werden, damit die Kräfte, die da unterstützt werden sollen, schwach bleiben und man sie aufreiben kann. Das ist alles gar nicht gelungen. Washington hat im Grunde seine Ziele in Syrien nicht erreicht. Das ist ein großer Rückschlag, etwa verglichen mit dem Rückschlag in Vietnam, strategisch, welthistorisch mit Sicherheit der entscheidende Wendepunkt in der Weltherrschaft durch Washington und seine Komplizen im Westen und sonst wo. Das ist der Punkt, das ist die Bedeutung von Idlib, sie ist zentral. Für die Russen natürlich ist Syrien ein wichtiger Stützpunkt. Nicht nur ich habe unter den Russlandfreunden gesagt, dass Russland niemals seine inzwischen zur Marinebasis ausgebaute Station in Tartus für die russische Flotte am Mittelmeer aufgeben darf, gar nicht dran denken darf, dass Europas Freiheit auch davon abhängt, dass Russland stark ist in Europa und im Umfeld Europas und macht den Amerikanern Konkurrenz. Auch das ist von historischer Wichtigkeit. Syrien ist ein ganz wichtiger Punkt in der Geschichte und in der Weltpolitik.
Herr Hossel, Idlib gilt als letzte Hochburg verschiedener Terrorgruppen und Rebellen. Das ist aber immerhin oder weiterhin Teil des syrischen Territoriums. Warum sind gewisse Länder dagegen, dass die syrische Regierung ihre Kontrolle auch auf diesen Teil des Territoriums ausweitet?
Es ist sonnenklar, dass nicht nur die USA hier Interessen haben, sondern auch die Saudis, die inzwischen Hauptsponsoren der Terror- und Mordmilizen geworden sind, die sich illegal in Syrien aufhalten und hier einfach Terrorkrieg verbreiten. Es ist auch klar, dass die Türkei ein Interesse haben muss als direkter Nachbar, weil die Amerikaner planen, tatsächlich an der Südgrenze der Türkei einen kurdischen Terrorstaat einzurichten, hauptsächlich mit PKK-Ablegern. Das ist eine weltweit als Terrororganisation bestätigte Einheit. Und hier sind durch die PYD und YPG, politische und militärische Organisation, entscheidende Schritte passiert. Die USA haben sich festgelegt, haben bereits für das kommende Jahr 2019 eine halbe Milliarde US-Dollar bereitgestellt für den Fortschritt dieser Dinge. Die Türkei hat deswegen die Provinz Afrin besetzt und von PKK-Kräften befreit. Auch das ist eine Sache. Die haben inzwischen übrigens in Afrins Umgebung wieder einen Anschlag begangen. Es ist vollkommen klar, dass sowas ohne CIA-Hilfe kaum möglich ist. Die Türkei hat aber noch mehr getan. Wir haben darüber uns mehrfach unterhalten, aber da gibt es eben eine entscheidende Veränderung. Die Türkei hat ja 12 militärische Beobachtungsstationen eingerichtet in der Provinz Idlib und in Nordhama. Und die Nordhama-Stützpunkte und südlichen Provinz Idlib-Stützpunkte werden gerade militärisch bestärkt. Das heißt, mit Duldung durch die Russen, mit Duldung durch die syrische Regierung, mit Duldung auch durch iranische Kräfte am Boden und durch Hezbollah, haben die Türken buchstäblich Panzerkonvois an 4 Stützpunkte gefahren. Ich will die der Vollständigkeit halber gern einmal nennen, damit wir wissen, worüber wir da reden. Da geht es gegenüber sozusagen von der syrischen Stadt Abu Abduhur, gibt es den türkischen Beobachtungspunkt Surman, dann gibt es den türkischen Beobachtungspunkt Morek, dann gibt es einen, der nennt sich Ishtabrak Mount, das ist schon im Westen der Provinz Idlib, ganz nahe an der Provinz Hatay. Und da gibt es noch schließlich einen weiteren, jetzt wollen wir mal gucken, ob die Karte mir das gerade hergibt, einen weiteren Stützpunkt, der ist schon im Süden, und zwar im Norden der Provinz Hama, der heißt Maidan Razal. Diese 4 Stützpunkte wurden massiv aufgerüstet mit Panzerkolonnen. Die türkischen Panzer halten sich auch in der Nähe von Maidan Razal auf, also nicht nur in dem Stützpunkt. Die haben jetzt ein kleines eigenes Gebiet gemacht, ganz offensichtlich. Das ist neu. Und das für uns Interessante ist, dass ganz nah dabei, das ist auch wichtig, also etwa 30, 35 Kilometer südwestlich von Idlib, gibt es eine kleine Stadt. Und in dieser Stadt ist besonders stark die Miliz der turkmenischen Islamisten. Das sind in China ansässige Kräfte. Und diese ganze muslimische Unruhe in China ist ein besonderes, wie soll man sagen, Lieblingsprojekt der CIA. Also kann man davon ausgehen, dass die CIA auch ganz klar in der Nähe ist, wenn die also in der Nähe dieser türkischen Bastion jetzt tatsächlich, wie gemeldet worden ist von den Russen, mit den Dreharbeiten angefangen haben, um einen Giftgasangriff, der tatsächlich nicht stattgefunden hat, auf Film zu bannen, mit allem, was wir kennen, nicht diese hektischen Bilder von schreienden Kindern, die dann abgeduscht werden und mit irgendwelchen Masken aufs Gesicht gestülpt und so, alles, was wir aus Duma kennen, ja, wo ja schon mal so ein gefälschter Angriff unter falscher Flagge sozusagen stattgefunden hat. Also das ist für Menschen, die außenstehend sind und kennen sich nicht ein bisschen aus in diesen Sachen, klingt das alles furchtbar alarmierend. Angriff, falsche Flagge, gefälschter Angriff, Filmaufnahmen. Ach du lieber, wo sind wir eigentlich, in Hollywood oder in der Politik? Ja, wir sind eben tatsächlich in beidem. Wir drehen hier, nicht wir, sondern eben tatsächlich CIA-nahe Kräfte, drehen einen Film über einen Giftgasangriff, der gar nicht geplant ist, stattzufinden. Notfalls lässt man ihn auch stattfinden, weil das Material für einen solchen Giftgasangriff ist in der Region schon vorhanden, wurde angeliefert, haben russische Quellen gemeldet. Und die Gegenseite, also die pro-amerikanische, hat gemeldet, eine syrische Regierung habe solches Material daran geschafft. Das heißt, es geht letztlich um die Frage, wer hat die Oberhoheit in den Medien? Das wissen wir ja, wer das hat. Im Westen sind das die Kartelle. Das heißt, diese Lüge, dass Assad hier sein eigenes Volk vergiftet, die ist in unseren Medien ganz oben auf. Und parallel, sehr interessant, hat ja nun London inzwischen gesagt, wir haben die beiden Russen, die das den Giftangriff auf Vater und Tochter Skripal verübt haben. Und dann hat man die im russischen Fernsehen interviewt und es kommt heraus, das Ganze ist eine erneute, dumme, komplett verrückte westliche Fälschung. Diese beiden Herren sind tatsächlich Touristen. Ihre Story ist glaubwürdig. Was der Westen behauptet, ist Mist, erneut Mist. Und das wird jetzt zur Stützung hergenommen. Das stützt also sozusagen der Lahme den Blinden, um in Wahrheit ein bisschen Stimmung zu machen für das, was in Syrien sich anbahnt und wo schon wieder die Russen beteiligt sind. Und man möchte im Grunde alle Beteiligten zusammentreffen, nämlich Syrien, die Russen, aber im Hintergrund möchte man natürlich auch den Iran treffen, das ist keine Frage. Denn der Iran hat ja zu eigenen hohen Kosten den Atompakt eingehalten, den der Westen nicht einhält, auch Deutschland. Niemand hält den ein, Russen und Chinesen halten den ein, aber sonst niemand. Die Europäer jedenfalls nicht, denn der Iran kriegt ja sein Geld nicht. Ich habe in den letzten Tagen erfahren, dass der Iran über 1 Milliarde Euro auf deutschem Boden, zumeist bei der Bundesbank, auf Konten hat. Und die 300 Millionen, die die Europäisch-Iranische Handelsbank wollte, hat sie bisher nicht bekommen und hat sogar offiziell auf Auszahlung verzichtet, vermutlich auf deutschen Druck hin, nachdem wir, Sie und ich selber auch in anderen Medien, in russischen Medien und so weiter Druck gemacht haben, kam plötzlich diese Erklärung raus. Da sehe ich einen direkten Zusammenhang. So kompliziert, so weltumspannend ist die Lage und sie zentriert sich im Moment militärisch tatsächlich auf Syrien und in Syrien, auf Idlib, und es geht um nicht mehr und nicht weniger als den US-Einfluss in der Region.
Herr Hossel, die Fronten sind sozusagen fließend. Man weiß nicht, wer auf welcher Seite kämpft oder wer von wem unterstützt wird. Aber eine ganz klare Frage ist doch, was suchen die USA dort? Was haben sie dort vor?
So, die USA haben tatsächlich immer gewollt, dass sie Syrien beherrschen, dass sie den Nahen Osten wie auch Nordafrika beherrschen. Das ist in Nordafrika ebenso nicht ganz geglückt, wie es in Syrien richtig ganz schief gegangen ist, weil inzwischen die Russen viel mehr zu sagen haben im Nahen Osten durch ihre militärische Präsenz als die USA selbst. Jetzt geht es darum, haben die USA überhaupt noch eine Chance, da tätig zu werden? Und hinter den Kulissen tobt ein Kampf um die Türkei. Das kann man nicht anders sagen. Es geht darum, wem neigt sich der türkische Präsident und Held seines Volkes und stark gestützter Führungsmann ohne erkennbare Konkurrenz im eigenen Lande, wem neigt der zu? Und es ist ja sonnenklar, dafür kennen wir alle Weltgeschichte genug, Erdogan kann nur überleben, solange er die Sache in der Zweideutigkeit hält. Wird er sich eindeutig für Russland entscheiden, werden diese furchtbaren, jahrzehntelang erprobten Mordmechanismen greifen, die man hat, und dann wird es sehr, sehr schwierig werden, dass Erdogan überlebt. Das ist gar keine Frage. Sein Sicherheitsstaat ist riesig. Ich weiß aus meinen türkischen Kontakten, dass die ganze Türkei sich klar darüber ist, und ich selbst habe das ja immerhin bei jetzt 4 Interviews im ersten türkischen Fernsehen, ATV heißt das da, das A-Fernsehen sozusagen, habe diese Dinge dargelegt, dass Washington ein eminentes Interesse daran hat, Erdogan umzubringen, wenn er weiterhin in dieser Weise sich vom Westen absetzt und gehorcht nicht. Und so hat jetzt also Erdogan befohlen, dass seine Stützpunkte in Idlib verstärkt werden. Das haben Russen, Iraner, Syrer sich gefallen lassen. Das ist eine einmalige Sache, ein hochkompliziertes diplomatisches Ränkespiel, um die Türkei zwischen den Machtblöcken Washington und Moskau in der Schwebe zu halten. Im Hintergrund die Tatsache, dass bei einem dritten Weltkrieg das US-Territorium nicht mehr sicher wäre, weil eben die Russen, wie beim letzten Mal erzählt, Raketen haben, die mit deutlich mehr als 10-facher Schallgeschwindigkeit angreifen können. Das ist ungeheuerlich und das sind ballistische Raketen. Da kann keine Elektronik irgendwas machen. Die kann man nicht verwirren oder fehlleiten oder sonst etwas. Das können die Russen mit den amerikanischen Waffen machen. Das kann inzwischen sogar der Iran mit manchen westlichen Waffen tun. Aber die Amerikaner können ballistische Waffen nicht aufhalten. Ihre ganzen Raketenschilde sind sozusagen kaputt, vergurkt. Das Geld ist rausgeschmissen. Die vielen, vielen zig Milliarden sind in den Sand gesetzt. Das steht im Hintergrund und diese ganzen Konfliktsituationen toben sich aus, zeigen sich zurzeit in Idlib, in dieser umkämpften letzten Bastion von Daesh oder IS in Syrien.
Herr Hossel, wie man hört und aus den Medien erfährt, geht es letztendlich um ein Ende der Krise in Syrien. Und diese Krise kann erst dann beendet werden, wenn die territoriale Integrität des Landes wieder vollständig hergestellt ist. Warum sind die USA und gewisse Länder in der Region dagegen?
Sie sind dagegen, weil sie sich alle etwas versprechen. Man darf auch nicht vergessen, dass die USA und vor allen Dingen ihre arabischen Verbündeten jeden Dollar, den sie ausgeben, als Investition sehen. Jetzt haben aber die Saudis schon viele zig Milliarden Dollar ausgegeben, um ihre 40.000 Mann Mord- und Killer- und Kopfabtruppen in Syrien. Ich lache, das ist eine furchtbare, grässliche Geschichte. Die größte Flüchtlingsbewegung seit dem Zweiten Weltkrieg, etwa 500.000 Tote, unsere Zahlen untertreiben. Und das ist die Situation, um das zu bewerkstelligen. Und die wollen jetzt natürlich, dass sie auch Gewinn machen, dass sie das Pipeline-Netz Syriens, die gewaltigen, in keinem Medium berichteten Gasvorkommen, im Osten Syriens, ja, da liegen Hunderte von Milliarden Dollar oder Euro im Boden und natürlich wollen die da ran. Das hat alles seinen Sinn und hat seine Planung und allerdings hat natürlich Syrien, hat Russland ganz andere Pipeline-Pläne und da geht es wirklich auch um einen Pipeline-Krieg, der da stattfindet, aber es geht um mehr. Es geht auch und immer im Hintergrund um den Einfluss Israels und es ist kein Wunder, auch da müssen wir noch drauf kommen, dass tatsächlich Israel sich vorbehält, in Syrien zu bombardieren, wen und was es will. Sehr oft mit iranischen Opfern. Und es ist auch überhaupt kein Wunder, dass es eben in Israel diese Groß-Israel-Planungen gibt, die israelische Grenze unter Einfluss, ich will mal sagen, von so Kleinigkeiten wie Libanon, Jordanien und Syrien bis an die türkische Grenze vorschiebt. Tief in saudisches Territorium hinein und sonst irgendetwas. Das ist ja geradezu absurd, diese Groß-Israel-Pläne. Aber das steckt da im Hintergrund und das wird weiter verfolgt werden. Und so darf natürlich eines gar nicht passieren, nämlich das, was Recht und Gesetz eigentlich hergeben, nämlich, dass die syrische Regierung die Oberhoheit hat auf syrischem nationalen Staatsgebiet. Das ist ja die Grundtatsache, um die es geht. Und ich denke einmal, dass sich ein türkischer Präsident Erdogan wesentlich leichter mit dem syrischen Präsidenten Assad einigen kann, dass es eben keinen türkischen Terrorstaat an der Südgrenze der Türkei gibt, wesentlich leichter als mit den USA, die diesen Terrorstaat schon lange betreiben, nicht nur in Syrien, sondern auch im Irak und die auch kurdischen Kräfte im Iran unterstützen, weil sie im Grunde genommen alle Länder durcheinander bringen wollen. Auch die Türkei, auch den Iran, auch den Irak durcheinander halten wollen. Das betrifft nicht nur Syrien. So ist die Großwetterlage. Hier treffen zwei vollkommen radikal gegensätzliche Positionen in der Sichtweise der strategischen Ziele aufeinander. Die vorhandenen Staaten würden gerne ihre vorhandene Staatlichkeit so, wie sie ist, vollkommen verrückt gekennzeichnet und markiert von Sykes-Picot vor vielen Jahren und haben die ganzen Völker auseinandergeschnitten. Das ist ja mit Absicht so passiert, damit man Jahrzehnte später, wenn sich dort Staaten etabliert haben, man diese Staaten wieder durcheinander bringt, indem man dann die Grenzen entlang der Nationalitäten kennzeichnet. Aber dann möchte man diese Nationalitäten eben gerne von außen, seitens Washington, seitens der Kartelle beherrschen. Und genau das wollen diese Länder verständlicherweise nicht. Und sie könnten darüber eher in eine Kooperation kommen. Der Iran kooperiert heute schon mit der Türkei und ist eng befreundet und verbündet mit Syrien und ist zu Gast in diesem Land und mit Recht und auf Vertrag dort, anders als die Amerikaner zum Beispiel oder als die Franzosen, die auch inzwischen Truppen in Syrien unterhalten, wenn auch nur wenige. Und diese Zusammenarbeit könnte wachsen, kann eben die Türkei und den Irak einschließen und das wäre alles gegen die Kartelle, gegen Washington, das möchte man unbedingt verhindern.
Herr Hossel, parallel zu dem Konflikt gibt es aber auch Friedensbemühungen. Letzte Woche gab es so eine Sitzung in Genf. Dabei ging es um die Aufstellung bzw. Bildung eines Verfassungskomitees mit der Aufgabe, eine neue Verfassung auszuarbeiten. Wie weit sind diese Gespräche?
Diese Gespräche sind praktisch untereinander Konkurrenten geworden. Es gibt Astana und Sochi als Austragungsorte und es gibt Genf. Nun hat sich Russland bemüht, auf dem Erfolg von Astana und Sochi jetzt tatsächlich auch auf Genf Einfluss zu nehmen. Das ist gelungen. Die Verfassungsdiskussion, das ist interessant, ist auch eine im Widerstreit befindliche Verfassungsdiskussion, weil eben westliche Kräfte sagen, wir wollen ja die Verfassung so ummodeln, dass Assad auf jeden Fall an Macht verliert. Das möchte die russische, syrische Seite nicht. Die Russen hätten gerne, und das haben sie meiner Ansicht nach auch mit Recht, sie hätten gern etwas mehr Rechtlichkeit der syrischen Regierung im Umgang mit der eigenen Bevölkerung. Wir haben ja über dieses traurige Kapitel Folter in Syrien schon gesprochen. Das bleibt ein ernster Punkt, ein ernstes Anliegen. Aber es kann nicht sein, ja, dass Länder, die also weltweit ein Foltersystem unterhalten, wie die USA oder ein Land, das systematisch Folter anwendet im eigenen Land, wie Israel, dass solche Staaten Einfluss nehmen wollen auf das, was in Syrien passiert, während ein Vernichtungskrieg gegen diese Nation tobt, nämlich Syrien. Das ist eine perverse Situation, also kann man hier nur klar sagen, Genf wird so lange nicht weiterkommen, wie tatsächlich die Ideen widerstreitend sind und eigentlich einen illegalen, ungerechtfertigten, nicht zu haltenden Eingriff in die souveränen Rechte des Staates Syriens darstellen. Allerdings, dass man miteinander redet, ist hochwichtig. Denn wir wissen natürlich, dass durch die gleichzeitige Anwesenheit russischer und amerikanischer Truppen in Syrien wir jederzeit auch dort, nicht nur an der russischen Grenze, wo die NATO mit ihren Kampfjägern ja schon herumfliegt und hat auch schon angeblich aus Versehen eine Rakete in wenigen Kilometern Entfernung von der russischen Grenze aus einem spanischen NATO-Kampfjet heraus gezündet. Wir stehen jederzeit am Beginn eines Dritten Weltkriegs. Das ist die Situation.
Vielen Dank, Herr Hossel, für diese Erläuterung.
Alles Gute nach Teheran, lieber Herr Sorg.